Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Die Zivilgesellschaft in Syrien nach dem Machtwechsel ist unser heutiges Thema. Am 8. Dezember 2024 floh Bashar al-Assad, bis dahin Diktator von Syrien, nach Moskau. Wir hören im Folgenden ein Telefoninterview von Coloradio Dresden mit Svenja Borgschulte von Adopt a Revolution zu ihrer Organisation, welche die Zivilgesellschaft in Syrien unterstützt, vor und nach diesem 8. Dezember 2024. Das Gespräch wurde Ende Juni dieses Jahres geführt.
Adopt a Revolution hatte zivilgesellschaftliche Gruppen in Syrien unterstützt, seit dem arabischen Frühling sozusagen, seit 2011. Welche Partner hattet ihr da und wie sah eure Unterstützung bis zum 8. Dezember aus? Weil es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so einfach, jemanden zu unterstützen, der extrem verfolgt wird vom Regime, beziehungsweise in den nicht vom Regime kontrollierten Gebieten in Syrien war es ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so einfach.
Genau, also wir arbeiten seit 2011 mit zivilgesellschaftlichen PartnerInnen vor Ort zusammen. Das sind so Frauenzentren, Bildungsinitiativen, unabhängige Medien oder so Dialogprojekte, um verschiedene Menschen zusammenzubringen. Wir haben unsere PartnerInnen immer danach ausgewählt und unsere Stützung danach ausgerichtet, dass wir die Menschen vor Ort direkt stärken, und zwar die seit Anbeginn, die sich friedlich für Demokratie, für Menschenrechte und Gerechtigkeit eingesetzt haben. Also quasi seit Einsetzen der Proteste auf den Straßen 2011. Das hat sich dann ein bisschen zerschlagen. Das Regime hat sehr blutig reagiert. Die Geschichte kennen wir ja. Viele unserer Partnerinnen oder die wir damals schon unterstützt haben, friedlichen Widerstand, sind nach und nach in die dann irgendwann befreiten Gebiete geflohen. Das ist primär der Norden Syriens. Und haben da weitergearbeitet. Und da konnten die jetzt an der gesamtpolitischen Lage jetzt nicht so viel ändern. Aber was sie gemacht haben, sie haben lokal demokratische Räume geschaffen, marginalisierte Gruppen empowered, Frauen unterstützt. Und das haben wir bis zum 8. Dezember da eben mitgeholfen, dass unsere Partnerinnen im Nordwesten und im Nordosten Syriens arbeiten konnten. Wir haben sie finanziell unterstützt und haben aber gleichzeitig auch versucht, ihre Stimmen sichtbar zu machen in Deutschland und in Europa, und haben dabei auch immer darauf geachtet, dass sie unabhängig bleiben, also dass es bei all unseren Partnerinnen keine Nähe zum Assad-Regime gibt und auch nicht zu bewaffneten Gruppen, die ja in ganz Syrien immer waren.
Das war ja wahrscheinlich trotzdem nicht so einfach. Da konnte man ja wahrscheinlich jetzt nicht eine Überweisung einfach auf deren ihren Konto machen oder so.
Da haben ja die Sanktionen für geholfen, was im Grunde aber gab aber alternative Wege, die haben sich manchmal geändert. Also wir haben zwischendurch auch tatsächlich dann mit so einer Art Geldkuriere mit Privatleuten zusammengearbeitet. Aber in die befreiten Gebiete ging es dann irgendwann doch ganz gut. Direkt in die vom Assad regierten Gebiete war das überhaupt gar nicht möglich.
Wie viele Partner hattet ihr ungefähr oder welche Organisationen waren das so genauer? Kannst du da vielleicht noch was genauer sagen? Oder können Sie da noch was genauer sagen?
Ach, gern auch du. Die Anzahl hat immer so ein bisschen geschwankt. Ich würde sagen, so im Durchschnitt hatten wir immer zwischen so 12 und 15 Projekte, die sich sehr darauf fokussiert haben. Also es gab so unterschiedliche Einteilungen. Was allen gemein ist, dass die einen feministischen Blick haben. Darunter haben wir diverse Frauenzentren, wo es wirklich darum geht, Frauen in Arbeit zu bringen, also sie auszubilden, aber auch sie zu bilden, was ihre Rechte angeht, sie zu empowern, ihre Rechte auch durchzusetzen, körperliche Gesundheit und so weiter. In den letzten Jahren sehr viel auch humanitäre Hilfe, weil die Not immer größer wurde. Das Regime hat sehr viel im Nordwesten gebombt, die Türkei hat im Nordosten gebombt. Gleichzeitig sind humanitäre Hilfen immer weiter zurückgezogen worden von der internationalen Gemeinschaft. Und dann, wer sich noch erinnert, 2023 gab es das große Erdbeben. Das heißt, die Not war da sehr groß, ist sie auch nach wie vor. Also humanitäre Hilfen, dann so Dialogprojekte, um zum einen beispielsweise Binnenvertriebene mit Locals, die schon lange vor Ort sind, zusammenzubringen, in Austausch zu bringen, um Vorurteile und Spannungen abzubauen. Aber auch so Projekte speziell für Jugendliche, damit die nicht dem Extremismus verfallen. Also quasi so eine Prävention, damit die sich nicht beispielsweise so Milizen wie dem Islamischen Staat oder der HTS anschließen. Also so Projekte, die darauf abzielen, mit der Bevölkerung, für die Bevölkerung, und da halt Räume zu schaffen, wo man sich frei bewegen kann.
Jetzt wurde am 8. Dezember Assad gestürzt, der neue Präsident von Syrien. Der gehörte damals dieser HTS an, die du schon benannt hast. Mhm. Was hat sich seit dem 8. Dezember jetzt für eure Partner geändert?
Es hat sich so ein bisschen alles und nichts geändert. Also was sich sehr direkt geändert hat, ist, dass die meisten unserer Partnerinnen sind vertrieben worden in den letzten Jahren. Und das war jetzt das erste Mal, dass sie wieder nach beispielsweise Aleppo oder Damaskus reisen konnten, was halt vorher komplett undenkbar war. Also es gab vorher überhaupt gar keine Chance, auch nur in die Nähe von Regimegebieten oder nach Hause zu kommen. Und stattdessen gab es eben diesen Bombenhagel, ob vom Regime oder der Türkei. Und das Erste, was war, die Bombardierungen hörten auf. Gerade in den letzten Tagen vor dem 8. Dezember waren die sehr, sehr intensiv. Da hat das Regime und Russland nochmal alles gegeben. Und da haben uns auch unsere Partnerinnen, die das, ich sag mal in Anführungsstrichen vorsichtig, Bombardierungen schon auch gewöhnt waren und sehr panisch angerufen, weil sie nicht geglaubt haben, dass sie das jetzt überleben. Und damit war dann auf einmal Schluss und stattdessen sind sie dann eben losgereist und dieses durchs Land reisen, mit anderen Menschen reden können und zwar auch politisch, das überträgt sich auf die Arbeit, ist auch sehr, sehr wichtig. Also es gibt jetzt neue Spielräume, es gibt natürlich auch neue Risiken, aber erstmal auch Spielräume. Unsere Partnerinnen machen mit ihrer Arbeit weiter, aber passen sich eben an. Das heißt, sie bleiben nicht nur an dem Standort im Norden, wo sie in den letzten Jahren gearbeitet haben, sondern sie planen ganz konkret auch an die Standorte zurückzukehren, wo sie eigentlich herkommen und schauen auch weiter, wo im Land geht das noch, weil es vorher auch keine Zivilgesellschaft gab. Also gerade in den Gebieten, die unter Assad-Herrschaft waren, gab es keine Zivilgesellschaft. Es gab nie politischen Austausch. Man fängt quasi von vorne an und muss es von ganz unten aufbauen. Und unsere Partnerinnen haben ja die Expertise. Das heißt, das, was sie vorher sehr konzentriert im Norden gemacht haben, das versuchen sie jetzt in den Rest des Landes mit reinzubringen, ihre Erfahrung reinzubringen und auch möglichst viele Leute, ich nenne das jetzt mal, zu unterrichten und mitzunehmen, dass die auch wieder das Wissen weitergeben und dass generell eben die Bevölkerung miteinander in Austausch kommt, weil gerade zwischen den Assad-Gebieten, den ehemaligen und dem Norden, zum einen der Nordosten, der eher so kurdisch geprägt ist, und auch dem Rest gab es gar keinen Austausch. Also man muss sich komplett neu kennenlernen. Und da braucht es jetzt eben sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr, sehr viel Aufbau. Die bauen jetzt Netzwerke auf, vernetzen sich und das eben im ganzen Land. Und das war vorher nicht möglich. Das heißt, sie machen eigentlich mit ihrer Expertise genau das, was sie all die Jahre gemacht haben, aber weiten das jetzt eben so weit, wie sie können, aus. Das ist so das, was sich sehr geändert hat, dass sie jetzt eben in einem viel größeren Radius diesen Kampf weiterkämpfen für Demokratie und Aufklärung, weil das jetzt auch heute aus unserer Sicht auch viel, viel wichtiger ist, als es das jemals war, weil jetzt ist ja der Moment, wo sie unmittelbar auf so demokratische Prozesse einwirken können als Zivilgesellschaft und nicht mehr nur lokal beschränkt sind. Und das nutzen sie jetzt eben auch. Und dafür brauchen sie aber eben auch sehr viel Unterstützung gerade jetzt.
Ihr als Adopt the Revolution leistet diese Unterstützung. Wie hat sich eure Arbeit seit dem 8.12.2024 geändert?
Ich würde sagen, unsere Arbeit ist in gewisser Weise noch politischer und noch fordernder geworden. Also wir unterstützen weiterhin unsere Partnerin von Ort. Aber dieser Umbruch in Syrien ist ja so eine historische Chance, so ein sensibles Zeitfenster, was sich irgendwann auch wieder schließen kann. Und deshalb unterstützen wir unsere Partnerin nicht nur finanziell, sondern begleiten sie auch in diesen Übergangsprozessen kritisch und machen, unsere Partnerinnen sind ja sehr, sehr kritisch und kritisieren auch alles, was irgendwie schief läuft aus ihrer Sicht mit der Übergangsregierung, stellen Forderungen und wir machen die sichtbar. Beispielsweise ist das so eine nach einer echten Aufarbeitung der Verbrechen, die stattgefunden haben, eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen, auch in der Politik und in der Gesellschaft. Und sie fordern ja sehr massiv eine Mitsprache bei der Zukunftsgestaltung ein. Und das versuchen wir aufzunehmen und zu verstärken und auch hier in Diskurse und auch gerade in der Politik mit einzubringen, weil man das eben auch von außen jetzt unterstützen muss. Und zwar nicht paternalistisch von außen reingehen und den Syrerinnen jetzt sagen, wie es geht, sondern nämlich zuhören und das aufgreifen, was die Syrerinnen selber fordern und das unterstützen. Und da sehen wir uns so ein bisschen als Brückenelement. Und gleichzeitig ist es uns sehr, sehr wichtig, dass Syrien hier auch nicht in Vergessenheit gerät und die Situation auch realistisch eingeschätzt wird. Also es ist uns sehr wichtig, dass die Menschen auch hier verstehen, dass Syrien jetzt nicht automatisch stabil ist, nur weil das Assad-Regime weg ist. Weil de facto ist es so, das Land liegt in Trümmern, im wörtlichen wie im politischen Sinne. Es gibt kaum Strom, keine funktionierende Infrastruktur. Millionen leben nach wie vor in Flüchtlingscamps. Und gleichzeitig wird aber das Narrativ ja immer lauter, ach, jetzt ist doch alles gut, die Sanktionen sind gefallen, das Regime ist weg, jetzt können doch alle zurück. Das ist eine sehr gefährliche Erzählung im Moment und deshalb sind wir da sehr hinterher, dass wir aufklären, einordnen, sichtbar machen, was eigentlich passiert. Auch weil wir sind ja nun mal auch eine Organisation, eine Nichtregierungsorganisation, wir auch weiter auf Spenden angewiesen sind, weil die unsere Partnerinnen unmittelbar davon abhängen und ihre Arbeit unmittelbar davon abhängt. Und das ist heute deutlich schwieriger als noch vor dem Regimesturz. Die Spendenbereitschaft geht zurück, weil man eben dieses Narrativ vor Augen hat, in Syrien, das wird jetzt schon was, die sind auf einem guten Weg. Und es ist aber nach wie vor so, dass Syrien noch am Scheideweg steht.
Welche Chancen gibt es jetzt in Syrien?
Also die größte Chance ist ja erstmal, dass Syrien jetzt endlich die Diktatur hinter sich lässt. Die Menschen im Land fordern eine neue Verfassung, freie Wahlen, unabhängige Gerichte. Also das, was für uns eigentlich sehr normal erscheint, das ist aber das, wofür sie halt vor über 10 Jahren auf die Straße gegangen sind und dann der Krieg ausgelöst wurde. Und aus unserer Sicht kann nur, wenn diese Stimmen gehört werden, auch ein anderes Syrien entstehen, das halt gerechter, demokratischer und vielfältiger ist. Und die neue Übergangsregierung unter Ahmed Ashara und Ahmed Ashara, der Übergangspräsident, geben zwar Anlass zur Hoffnung, aber eben auch zur Vorsicht. Und wir kennen Ashara sehr, sehr gut, beziehungsweise unsere Partnerin, weil er als Chef der HTS, der Miliz HTS, eben seit 2018 die Region Idlib unter seiner Kontrolle hatte. Und unsere Partnerin haben dort in oppositioneller Haltung gearbeitet und eben auch Repression durch die HTS erlitten und waren auch immer wieder im Konflikt mit der HTS. Das bedeutet, wir wissen, dass das nicht so einfach ist. Wir wissen aber auch, wie man mit ihnen umgehen kann und dass, wenn sich die Zivilgesellschaft zur Wehr setzt, auch das funktionieren kann. Beispielsweise haben Partnerinnen von uns dafür gesorgt, dass aus einer Kleinstadt, aus Atareb, Waffen komplett verbannt wurden und die HTS sich zurückziehen musste. Die waren formal natürlich immer noch herrschend. Faktisch gab es keine Waffen mehr in dieser Stadt. So diese Aushandlungsprozesse und diese Erfahrung mit der HTS haben sie gesammelt. Deshalb ist ihnen auch klar, das ist schwierig, aber es ist alles nicht unmöglich und sie setzen schon auch so eine Art Vertrauensvorschuss jetzt in die neue Regierung. Unserer Sicht ist es, wir sehen, dass der Übergangspräsident Ashara eher auf Kompromiss, auf Repression setzt. Wir waren von Anfang an sehr erstaunt, wie gut er seinen Job eigentlich so macht, weil die Situation ist ja auch in Syrien nicht sehr einfach. Das Land ist sehr gespalten, es gibt viel Gewalt, es gibt kein einheitliches Zusammenhaltgefüge. Muss man irgendwie zusammenhalten, das macht er sehr gut. Aber es ist vor kurzem die Übergangsverfassung veröffentlicht worden, die gibt ihm sehr viel Macht, umfassende Befugnisse und da sind durchaus auch einige Passagen drin, die wir sehr kritisch sehen. Also beispielsweise darf nur ein muslimischer Mann Präsident werden. Das islamische Recht ist nicht mehr nur eine Gesetzesquelle, sondern es ist die Gesetzesquelle. Ob daraus jetzt wirklich ein demokratischer Wandel entsteht, ist komplett offen. Aber ich würde die syrischen Menschen jetzt auch nicht unterschätzen wollen, für die ganz klar ist, sie wollen eine Demokratie.
Da hast du jetzt schon mögliche Gefahren genannt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wolltest du noch weitere mögliche Gefahren, die es jetzt in Syrien gibt, nennen?
Ja, weil jetzt würde ich nicht mal sagen, dass das die größte Gefahr ist, weil es soll in ungefähr 4 Jahren Wahlen geben. Das ist noch weit hin. Da wissen wir noch gar nicht, ist das jetzt hier wirklich eine Gefahr oder ist es erstmal nur eine Angst. Deshalb würde ich sagen, was aktuell die größte Gefahr ist, ist eigentlich ein Rückfall in neue Gewalt. Also beispielsweise durch Milizen, durch ausländische Einflüsse, durch alte Eliten. Es gibt gerade eine Wissenslücke zwischen allen Landesteilen. Wer hat was erlebt? Wer trägt Verantwortung? Wer wurde unterdrückt? Es gibt eine sehr große Opferkonkurrenz im ganzen Land. Wer hat mehr Leid erfahren? Und man weiß sehr, sehr wenig über die anderen. Und dieses Unwissen führt zu Misstrauen und Spannungen und offenen Vorurteilen. Und das ist ja gar nicht nur diesen Gruppen. Ethnischen Gruppen regional einfach, also das, die Trennlinien sind sehr wild durcheinander und das führt eben aber auch dazu, dass es so ein bisschen wie so ein Pulverfass ist und dass es jederzeit wieder zu Gewalt kommen kann zwischen den unterschiedlichsten Gruppen. Und das ist, glaube ich, eine, gerade wie wir das auch schon gesehen haben in den letzten Monaten, dass immer mal wieder was passiert, das ist, glaube ich, gerade so ein Ausbruch von neuer Gewalt eigentlich die größte Gefahr. Und natürlich die Gefahr, dass da ein neuer autoritärer Staat entsteht, ist auch real. Und nach der Gewalt und Unsicherheit, die im Land herrscht, auch sehr groß. Aber derzeit ist es auf jeden Fall der Sicherheitsaspekt, der sehr schwierig ist für Syrien.
Was sind die wichtigsten Probleme, die jetzt am drängendsten sind, die jetzt erstmal am schnellsten gelöst werden müssen?
Ja, das ist leicht runtergebrochen. Erstens ist es braucht Sicherheit. Und zwar für alle im ganzen Land. Das Zweite ist, es braucht Strukturen, die Vertrauen schaffen. Also freie Medien, unabhängige Gerichte, Schutz vor Racheakten. Und drittens, und das ist auch sehr, sehr wichtig, es braucht Gerechtigkeit. Es gibt eine Übergangsjustiz, die Verbrechen aufklären soll, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter. Diese Übergangsjustiz konzentriert sich gerade vor allem auf die Assad-Verbrechen. Und aber auch andere Gruppen, allen voran die HTS, haben gefoltert, verschleppt, getötet. Und davon wollen sie aber gerade nichts wissen. Das Problem ist aber, dass es ohne eine echte Aufarbeitung auch keinen Frieden geben kann und kein Vertrauen in eine neue Gesellschaft und auch kein Vertrauen in eine neue Regierung. Das heißt, dringend müssen alle Verbrechen aufgeklärt und geahndet werden, aber eben auch wirklich alle und nicht nur die vom Assad-Regime und seinen Anhängern, sondern eben auch von allen anderen. Und da gehören eben die der aktuellen Regierung bzw. der Vorgängergruppe HTS unbedingt dazu.
Was ja wahrscheinlich ein schwieriges Unterfangen ist, weil ja wahrscheinlich sehr viele Menschen in Syrien in irgendeiner Weise an irgendwelchen Verbrechen oder mit beteiligt waren vielleicht. Das, was das Regime gemacht hat oder auch in andere Form.
Ja, und trotz, also es muss natürlich auch, ich nenne das mal, eine Kultur des Verzeihens geben, aber trotzdem ist schon, muss es die, die Verbrechen begangen haben, die gefoltert haben, die Menschen erschossen haben und so weiter, an die Namen kommt man ran und die müssen natürlich zur Rechenschaft gezogen werden. Die brauchen ein Gerichtsverfahren und das ist da auch egal, ob das in Syrien ist oder wir haben ja auch in Deutschland einige solcher Fälle hier vor Gericht gehabt und selber verhandelt. Da kommt man schon dran. Ob man alle kriegt, lasse ich dahingestellt, das ist, glaube ich, unmöglich. Und manches wird auch im Unklaren bleiben. Aber zu so einer Gerechtigkeit gehört ja auch, dass man erfährt, was ist denn mit den Leuten eigentlich passiert? Wo sind denn die über 100.000 Menschen, die verschwunden sind, die jetzt auch nach der Öffnung der Gefängnisse nicht wieder aufgetaucht sind? Auch die Aufklärung von solchen Fällen, wo man vielleicht das nicht konkret auf den Täter zurückführen kann, auch wenn man das natürlich unbedingt versuchen muss, müssen aufgeklärt werden. Und auch das gehört ja zu einer Gerechtigkeit und nicht darüber hinweggegangen werden, als hätte es das nicht gegeben, weil da sind noch ganz viele Menschen in Syrien, die gar nicht wissen, was es mit ihren Angehörigen und ihren Liebsten passiert. Und auch da muss man, selbst wenn man nicht alle kriegen kann, muss der Staat ja gemacht werden und eben versucht werden, diesen Leuten habhaft zu werden. Und was wir stattdessen sehen, ist, dass von verschiedenen Milizen, jetzt nicht vom Assad-Regime, es aber quasi erste Begnadigungen gibt. Und das ist natürlich jetzt nicht hilfreich, wenn es eigentlich um Gerechtigkeit geht und darum, irgendwann dahin zu kommen, dass das ein Volk wieder wird.
Nach dem 8. Dezember 2024 gab es in Syrien tödliche Gewalt gegen Alawiten an der Küste. Neulich gab es einen Anschlag in einer Kirche in Damaskus. Kannst du das einordnen?
Ja, es gab im Übrigen Ende April, Anfang Mai auch noch viel Gewalt gegen und Bedrohung gegen die Drusen im Süden. Das heißt, wir sehen das in einer, leider in so einer Folge, also in einer Abfolge hintereinander weg, immer wieder Übergriffe, Massaker, Ausbrüche von Gewalt. Und die Gewalt ist kein Zufall, sondern zeigt eben sehr eindrücklich, wie tief diese Spaltung im Land ist, die ich ja eben auch schon mal versucht habe zu beschreiben. Das Assad-Regime hat jahrzehntelang religiöse Unterschiede politisch ausgenutzt und hat die sogar forciert. Und das ist jetzt eigentlich das Resultat davon. Jetzt sehen wir, wie gefährlich diese Spaltung ist, die ja natürlich dann durch nochmal 14 Jahre Krieg obendrauf nochmal massiv verschärft wurde. Das heißt, das ist schon auch noch das, was das Assad-Regime gesät hat. Und es darf aber diese Rache in dieser Form nicht geben und es kann auch keine Kollektivschuld geben. Aber genau das passiert ja gerade. Die Alawiten werden verfolgt, weil ihnen eine Kollektivschuld gegeben wird, weil Bashar al-Assad eben Alawit ist. Und das darf es aber nicht geben. Stattdessen müssen Minderheiten auch geschützt werden und zwar sehr konsequent. Das heißt, es braucht Sicherheitsgarantien auch von der Regierung. Und auch hier ist am Ende des Tages aus unserer Sicht der Schlüssel. Es braucht eine lückenlose Aufklärung. Es braucht Rechenschaft, transparente Strafverfolgung durch eine Justiz, die wirklich unabhängig arbeitet. Das ist bis heute nicht der Fall. Aber auch das führt dazu, dass hoffentlich in der Zukunft solche massiven Gewaltausbrüche nicht wieder passieren. Tatsächlich ist aber so, dass man eigentlich fast schon drauf warten kann, weil die Spannung im Land schon sehr, sehr hoch ist und auch die Angst sehr, sehr hoch ist. Deshalb ist es umso wichtiger, da möglichst schnell Sicherheit herzustellen, so gut es die Regierung eben kann, sofort zu intervenieren, wenn irgendwas passiert, es transparent nachzuverfolgen, zu ahnden. Das muss jetzt passieren, um das in Zukunft eben auszuschließen.
Vor kurzem hatte die amerikanische Regierung die Sanktionen gegen Syrien aufgehoben, die Europäische Union, soweit ich weiß, auch. Was bedeutet das?
Ja, das war sehr schön zu sehen, weil an dem Tag, an dem die Sanktionen gefallen sind, haben die Menschen in Syrien auf der Straße gefeiert, so wie am 8. Dezember. Das war total spannend zu beobachten. Die Freude war überwältigend groß. Und warum ist das so? Weil endlich Hilfen jetzt schneller fließen können. Also die Bevölkerung ist von Armut und teilweise auch sehr von Hunger gebeutelt. Und es ist zwar so, dass humanitäre Hilfsgüter zumindest formal nie sanktioniert waren, aber der durch Finanzsanktionen seit 2011 von Hilfsgütern und Auslandsüberweisungen und so sehr, sehr erschwert waren. Das heißt, das hat nicht gut funktioniert. Das ist jetzt anders. Die Hilfen können jetzt, finanziellen Hilfen können jetzt fließen und damit gibt es jetzt auch einen wirtschaftlichen Spielraum für den Wiederaufbau. Also das Land, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, liegt schon sehr in Trümmern. Wenn man da durchfährt, sieht man entweder Ödland, vertrocknetes Land, wo auch nichts angebaut werden kann, weil eben kein Wasser da ist, oder man sieht kilometerweit Trümmer. Es gibt keinen Strom, viele Menschen leben noch im Zelten oder auf der Straße. Und jetzt hat man aber die Möglichkeit auch als Staat, dass man jetzt eben genau diese Probleme angeht und nicht nur politisch versucht, dieses Land nach vorne zu bringen, sondern eben auch in allem anderen. Und das ist insgesamt, deshalb hat die Bevölkerung auch so gefeiert, weil von den Sanktionen hat das am stärksten getroffen, also viel stärker und härter, als es die Eliten damals getroffen hat. Und vor allem die unteren sozialen Schichten leben eigentlich nur noch so mit der Hand in den Mund. Kinderarbeit ist sehr verbreitet. Und was mir da aber auch sehr wichtig ist, noch zu betonen, ist, dass die Sanktionen aufgehoben worden, war jetzt nicht eine alleinige Tat von der Zivilgesellschaft, aber die syrische Zivilgesellschaft war da schon auch sehr stark mit dran beteiligt und eine sehr, sehr wichtige Kraft, weil das diejenigen waren, die sich dann auch mit den EntscheidungsträgerInnen, beispielsweise der USA, getroffen haben und darauf hingewiesen haben, wie wichtig das ist. Und eben gezeigt haben, dass neben der Übergangsregierung und wo ja alle noch ein Fragezeichen haben, wo das hinführt, dass da eben Kräfte im Land sind, die sehr klar wissen, was sie wollen und alles versuchen dafür tun, dass das eine Demokratie wird. Und deshalb ist es mir auch sehr wichtig, nochmal zu zeigen, was für eine Kraft so eine Zivilgesellschaft auch entwickeln kann. Und wichtig ist aber auch, dass das nicht verstanden wird als so ein Blankoscheck, dass das verbunden sein muss immer, dass das eine Unterstützung für demokratische Strukturen ist und nicht für Autoritäten ohne Legitimation, also ohne Wahlen quasi, wenn die nicht stattfinden werden. Für den Moment ist es aber sehr, sehr wichtig, damit das Land wieder auf die Beine kommt. Ob das, wie das dann in Zukunft laufen wird, müssen wir gucken. Aber für jetzt war das Ende der Sanktionen eine echte, ehrliche Chance, aus dem Ausland Syrien eben auch eine Chance zu geben.
Spätestens 2015 sind viele Menschen aus Syrien nach Deutschland geflohen vor dem Regime, vor dem Krieg, vor Islamisten. Ist Adopt the Revolution auch in Deutschland oder für Menschen aus Syrien, die jetzt in Deutschland leben, aktiv?
Ja, ich würde es lieber anders formulieren, nämlich wir sind mit Menschen aus Syrien aktiv, weil viele SyrerInnen, die hier im Exil in der Diaspora leben, haben ja angefangen, auch sich hier politisch zu organisieren, sehr, sehr früh im Übrigen, und haben ja auch hier sich für Gerechtigkeit, für Aufklärung und für eine andere Zukunft eingesetzt. Und wir arbeiten mit diesen syrischen AktivistInnen seit Jahren zusammen, vernetzen sie, unterstützen Veranstaltungen, haben Dialogprozesse gestartet, aber auch politische Lobbyarbeit, weil uns auch sehr wichtig ist, dass die Stimmen der Exilgemeinschaft sowohl als das Regime noch da war und die hier waren, sehr, sehr wichtig ist, aber jetzt natürlich auch genau dann, wo es um den Wiederaufbau Syriens geht und wo man eine echte Zukunft planen kann. Und deshalb, ja, wir sind aktiv auch in Deutschland, aber nicht zwingend für Menschen aus Syrien, sondern eher mit Menschen aus Syrien, weil die schon auch sehr, sehr gut darin sind, sich selbst zu organisieren und laut zu werden und sich für ihre Belange einzusetzen.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Gespräch mit Svenja Borgschulte von Adopt the Revolution, eine Organisation, die die Zivilgesellschaft in Syrien unterstützt zur Entwicklung dieser Zivilgesellschaft seit dem Machtwechsel in Syrien. Das Gespräch ist Ende Juni geführt worden. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the...
Ohne euch kein Radio Dreieckland.
Mitglied werden!
Infos unter www.rdl.de